So, letzte Woche hat der Ole den Start gemacht in eine neue Predigtserie mit dem schönen Titel Eine Kultur der Gnade. Und wir wollen heute dort anknüpfen und weitermachen. Und das Thema heute lautet Einander lieben. Einander lieben. Es soll um die Liebe gehen. All you need is... Ja, sehr schön. Ich glaube, das kennt jeder. Ein sehr bekanntes Lied von John Lennon von den Beatles. Ich glaube, es gibt in der Musik, in Filmen, in der Literatur, in der Kunst allgemein kein Thema, um das es mehr geht als um die Liebe. Und ich glaube, für so ziemlich jeden Menschen ist Liebe eigentlich das zentrale Ding oder die wichtigste Sache. Und gleichzeitig ist es auch das, woran wir alle auch manchmal scheitern. Und auch im christlichen Glauben ist die Liebe von so zentraler Bedeutung. Ich denke, wenn man auf der Straße Leute fragen würde, was ihrer Meinung nach christliche Werte sind, dann würden viele Leute auch die Liebe oder die christliche Nächstenliebe nennen. Und das nicht ohne Grund, weil wenn man die Bibel aufschlägt, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, immer und immer wieder geht es um die Liebe. Und auch Jesus wurde einmal gefragt, was denn die zwei größten Gebote sind, die ein Mensch einhalten sollte. Und da sagt er in Matthäus 22, das könnt ihr auch im Programmheft mitlesen, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Jesus sagt also, Nummer eins, liebe Gott mit allem, was du bist und hast. Nummer zwei, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn du die beide in Perfektion hältst, dann hast du automatisch alle Gebote gehalten, die es überhaupt gibt. Ich glaube, wenn man das liest, merkt man schon, ziemlich hoher Standard, ziemlich krasser Anspruch. Und wenn ich so meine eigenen Liebesreserven angucke, die mir so zur Verfügung stehen, merke ich, dass ich da ja, sehr begrenzt bin. Ich hatte vor einiger Zeit die Situation, dass ich im Lidl an der Kasse stand und ich wollte meine drei Schokodonuts bezahlen. Und ich glaube, der Betrag war 1,47 Euro. Ich hatte kein Kleingeld und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann es nur mit Karte bezahlen. Und die Kassiererin meinte, naja, bei 1,46 Euro wäre es lächerlich gewesen, aber so ist es okay. Und ich habe gemerkt, wie die Liebe in mir immer mehr gar nicht da ist. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen auch, dass ihr im Alltag so Momente habt, ja, wo das einfach nicht hinhaut mit der Liebe. Ne? Man sitzt irgendwie im Bus, in der Bahn und jemand dreht seine Musik so laut auf, dass ihr drei Reihen weiter dann jedes Wort mitsingen könnt. Oder beim Autofahren gibt es ja auch oft solche Momente, dass der nette BMW-Fahrer im Rückspiegel so dicht auffährt, wahrscheinlich weil er dich so lieb hat, und bei dir ist die Liebe dann nicht mehr da. Ja, genau. Also ich glaube, die Liebe ist bei uns dann doch manchmal sehr flüchtig. Ne? Irgendwie war sie in dem einen Moment noch ganz groß und dann ist sie plötzlich weg. Und mit diesem Problem wollen wir uns heute ein bisschen mehr beschäftigen. Ja? Und der Hauptbibeltext, der steht in Markus 10. Kleine Vorwarnung, es wird heute sehr bibellastig. Das liegt auch an mir. Ich mag einfach die Bibel und ich finde das gut, wenn man wirklich alles auch selber mitlesen kann. Deswegen jetzt Markus 10, ab Vers 17. Ich lese es vor. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Vers 21, Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eines fehlt dir noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ja, soweit dieser Text. Der eine oder andere mag sich jetzt fragen, Stefan, das ist doch eigentlich ein super Text für eine Finanzpredigt. Was hat das denn jetzt mit der Liebe zu tun? Auf den ersten Blick erstmal nicht so viel. Später vielleicht schon. Worum geht es denn in diesem Text? Wir lesen hier, dass ein Mann, er wird manchmal auch ein junger Mann genannt, der kommt zu Jesus, wirft sich vor ihm ziemlich dramatisch auf die Erde und stellt diese Frage, wie kriege ich das ewige Leben? Und in der damaligen Kultur war die Vorstellung vom ewigen Leben sehr eng verknüpft mit einem göttlichen Leben. Also nur jemand, der es schafft, Gottes Standards in Perfektion einzuhalten, nur so jemand war qualifiziert für ewiges Leben. Man musste also ein Gerechter sein, man musste es schaffen, göttlich zu leben. Und ich glaube, diese Frage würden wir heute vielleicht nicht so direkt stellen oder wir würden es anders formulieren. Ich glaube, eine Frage, die ganz ähnlich ist und die uns manchmal beschäftigt ist, wie kann ich denn ein christliches Leben führen? Wie kann ich denn als Christ ein Leben nach Gottes Maßstäben führen? Und der junge Mann hat hier scheinbar schon eine relativ konkrete Vorstellung davon, wie das zustande kommt. Er stellt nämlich seine Frage auf eine ganz bestimmte Weise. Er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also in seiner Vorstellung hat das Erreichen dieses Ziels sehr viel mit ihm und sehr viel mit seinem Tun zu tun. Ja, also er war sehr darauf ausgerichtet, okay, wie schneide ich ab? Bin ich qualifiziert? Wie ist meine Performance? Bin ich dafür gut genug und so weiter? Und Jesus antwortet erstaunlicherweise erstmal so, wie es der junge Mann vielleicht auch erwartet hätte. Jesus sagt, du kennst doch die Gebote. Halte dich an die Gebote, halte das Gesetz ein. Und Jesus zählt hier auch einige der 10 Gebote auf, die wir, glaube ich, auch schon alle mal gehört haben. Und der junge Mann sagt, oh, kein Problem, habe ich immer gemacht. Daran habe ich mich seit meiner Jugend gehalten. Okay, lasst uns an dieser Stelle kurz pausieren. Wir haben vorhin gelesen, wie Jesus in Matthäus 22 von den 2 größten Geboten gesprochen hat. Jesus sagt, wenn du Gott liebst mit allem, was du bist und hast, und wenn du deine Mitmenschen liebst wie dich selbst, wenn du das schaffst, dann hast du automatisch auch alle anderen, also auch die 10 Gebote gehalten. Und ich glaube, das macht auch total Sinn, ne? Weil wenn du jemanden von ganzem Herzen liebst, dann willst du natürlich nichts Böses für diesen Menschen. Und du wirst diesen Menschen auch nicht beklauen. Du wirst den auch nicht belügen. Und du wirst den auch nicht umbringen. weil die Liebe in dir möchte für diesen Menschen nur das Beste. Die Frage ist jetzt natürlich, geht das denn auch in die andere Richtung? Also, wenn ich mich entscheide, zum Beispiel meine Eltern zu ehren. Es gibt ja auch dieses eine Gebot, ehre deine Eltern oder halte deine Eltern in Ehren. Wenn ich jetzt mich gut um meine Eltern oder meine Großeltern kümmere, wenn ich die regelmäßig anrufe, die häufig besuche, nachfrage, wie es ihnen geht und so weiter, tue ich das dann notwendigerweise aus Liebe heraus? Im optimalen Fall vielleicht schon. Aber wenn ich dieses Verhalten erst zeige, wenn meine Eltern auf dem Sterbebett liegen und vielleicht ein großes Erbe in Aussicht steht, dann ist dieses gute Verhalten plötzlich irgendwie fragwürdig. Und geht es plötzlich nicht mehr so sehr darum, ob diese Tat die richtige ist, sondern welche Motivation steht hinter dieser Tat. Und ich glaube, uns könnten noch viele andere Beispiele einfallen, wo wir im Alltag Dinge tun, die erstmal gut sind, wo aber die Motivation dahinter nicht unbedingt Liebe zu Gott oder zu Menschen ist, sondern vielleicht was ganz anderes. Wie war das jetzt hier bei diesem jungen Mann? Er sagt, ich habe die 10 Gebote, habe ich gehalten. Kein Problem. Was war seine Motivation dafür? Der junge Mann sagt es eigentlich auch selber. Seine Motivation ist, ich will für mich das ewige Leben kriegen. Das ist seine Motivation. Er wollte vielleicht auch diesen Status erreichen und bekannt sein als jemand, der es schafft, göttlich zu leben, als ein Gerechter. Das heißt, seine Motivation war nicht unbedingt Liebe zu Gott oder Liebe zu anderen Menschen. Ihm ging es vor allem um sich. Wie sympathisch findest du diesen jungen Mann? Und was glaubst du, wie sympathisch fand Jesus diesen jungen Mann? Ich denke, wir können diese Frage jetzt nicht zu 100% beantworten, ne? Aber wir lesen in Vers 21, Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus sah ihn voller Liebe an. Jesus, weißt du nicht, wer da vor dir steht? Jesus, weißt du nicht, wie der tickt, dieser geistliche Streber? Das ist doch nur so ein Angeber, der macht das doch gar nicht für Gott. Der macht das doch auch nicht für seine Mitmenschen, der macht das doch nur für sich selbst. Jesus, warum schaust du den voller Liebe an? Ist eine gute Frage. Warum hat Jesus diesen Mann geliebt? War Jesus so stolz auf ihn, weil er so fleißig die Gebote gehalten hat? Nein, ich glaube, Jesus hat ihn voller Liebe angeschaut, weil er das immer so macht, wenn er jemanden anschaut. Ich glaube, Jesus hat ihn geliebt, so wie er auch dich und mich liebt, wie er jeden Menschen lieben würde. Und trotzdem stellt Jesus diesen Mann auch auf die Probe. Und er sagt zu ihm, verkaufe alles, was du hast. Verkaufe deinen gesamten Besitz, an dem dein Herz mit Liebe hängt. Und das Geld, was du davon bekommst, das spende an die Armen. Jesus gibt diesem Mann eine Aufgabe, die er ohne Liebe für Gott und ohne Liebe für Menschen unmöglich hätte schaffen können. Dieser Mann kann ohne Liebe für Gott und ohne Liebe für Menschen dieser Aufforderung unmöglich nachkommen. Warum? Wenn du etwas hast, was du sehr liebst, dann kannst du das freiwillig nur aufgeben, wenn du was anderes hast, was du noch mehr liebst. Und das hatte dieser Mann offensichtlich nicht. Und deswegen hat er gemerkt, ich kann das nicht. Und er ging traurig weg. Warum hat Jesus ihm diese Aufforderung gegeben? Wollte Jesus ihn bloßstellen? Wollte Jesus ihn einfach disqualifizieren, wie bei so einer Castingshow? Du warst nicht gut genug, du bist raus. Ich glaube nicht. Ich denke nicht, dass das Jesus so wollte, sondern Jesus wollte diesem Mann einen Spiegel vorhalten. Jesus wollte ihm seine eigene Begrenzung aufzeigen, dass er auch bei der Liebe nicht an den Standard heranreicht, den Gott eigentlich sehen möchte. Jesus wollte, dass dieser Mann selber sich sehen kann und dass dieser Mann registriert, eigentlich mache ich es gar nicht für Gott. Ich mache es auch nicht für die Menschen. Ich mache es eigentlich nur für mich selbst. Und genau in diesem Moment, der bestimmt auch viel Scham ausgelöst hat, dieser Moment des Versagens, gerade da schaut Jesus ihn voller Liebe an. Und ich finde, das ist so kraftvoll, das ist so stark, dass eigentlich die Liebe in Person vor diesem Mann steht und ihm sagen möchte, du hast keine Liebe, weder für Menschen noch für Gott. Aber ich liebe dich. Willst du dich nicht von mir lieben lassen? Aber der junge Mann ist in dieser Geschichte offensichtlich noch nicht bereit, das so an sein Herz ranzulassen, das sich so einzugestehen. Und er wendet sich traurig von Jesus ab. Ich habe diese Geschichte früher, wenn ich die gelesen habe, immer als etwas sehr Endgültiges wahrgenommen. Ich habe das immer so verstanden wie, naja, der hat es halt jetzt verkackt. So, ja, hat nicht geklappt, der hat den Test nicht bestanden, der ist weg vom Fenster, der kann nicht mehr Jünger von Jesus werden. Aber mittlerweile sehe ich das nicht mehr so. Ich glaube, dass das, was Jesus gesagt hat, bei diesem Mann noch lange nachgewirkt hat. Und ich denke, dass es auch bei uns oft so ist, dass Gott uns eigentlich zeigen will, hey, du kannst es nicht. Merkst du das? Und wir wollen das erstmal nicht hören, wir wollen das nicht glauben. Und wir sind nur enttäuscht von unserem Versagen, dass wir es wieder nicht gepackt haben und wir gehen weg. Und manchmal braucht es, glaube ich, diese Zeit, um sich das selber eingestehen zu können. Wie ging das jetzt weiter? Jesus hat sich dann mit seinen Jüngern unterhalten und sie sprechen vordergründig erstmal so über Finanzen, Geld, Besitz und diese Dinge. Aber das Interessante ist, dass die Jünger dann nicht sagen, oh, Gott sei Dank, wir sind nicht reich, betrifft uns nicht, Glück gehabt. Nee, sagen die nicht, sondern die erschrecken eigentlich. Sie erschrecken mehr und mehr und am Ende sagen sie, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Also die Jünger merken, das ist nicht ein individuelles Problem von diesem jungen Mann, sondern das Problem, das der hat, das haben wir irgendwie alle. Wir alle schaffen es nicht, diesen Standard von Gottes Liebe zu erfüllen. Wir alle schaffen das nicht, das so zu leben, wie es Gott eigentlich haben möchte. Und ich glaube, an diesem Problem kann man sich wirklich auch die Zähne ausbeißen und verzweifeln. Und ich denke, wir alle erleben auch Folgen von diesem Liebesmangel, von diesem Liebesproblem in unserem täglichen Leben. Wenn wir Gott nicht lieben können, wenn wir uns selbst nicht lieben können, wenn wir unsere Mitmenschen nicht lieben können, dann gehen Sachen kaputt. Und ich denke, das erlebt jeder von uns auch im kleinen oder im großen Maßstab. Es gibt Christen, die sich nicht von Gott geliebt fühlen und depressiv werden, Selbstwertprobleme entwickeln. Es gibt viele Christen, die sich einen Liebesersatz suchen, Süchte entwickeln und ähnliche Dinge. Und ich glaube, wir haben auch schon von Fällen gehört, wo auch christliche Beziehungen, Ehen scheitern, geschieden werden, kaputt gehen. Und mir persönlich fallen auch viele Menschen ein, die einmal einen Start mit Gott gemacht haben, die einen Weg mit Gott angefangen haben und du siehst sie jetzt nicht mehr. Sie kommen nicht mehr zum Gottesdienst, was mich sehr traurig macht. Und ich glaube, dass, ja, dass viele verschiedene Gründe haben kann, aber ich denke, dass Leute für sich einfach das Fazit gezogen haben, ja, ich höre Sonntag für Sonntag, dass Gottes Gnade mich doch eigentlich verändern sollte, aber irgendwie passiert es nicht. Ich höre immer und immer wieder, dass Gott mich liebt. Ja, kann ich auch irgendwie glauben, aber irgendwie kommt es bei mir nicht an. Irgendwie erlebe ich das nicht. Ich habe mein Bestes gegeben, dieses christliche Leben zu führen, aber ehrlich gesagt, mir fehlt die Lust und vielleicht auch die Kraft, so weiterzumachen. Ich schaffe das nicht. Und das kann ich auch manchmal irgendwie verstehen, weil ich solche Momente selber auch kenne. Es gibt es gab einen Prediger mit dem Namen Hans-Peter Reuer. Ich weiß nicht, ob der Name jemand von euch was sagt. Der hat in seinen Predigten oft ein bestimmtes Zitat gebracht, was sich mir persönlich total eingebrannt hat. Er hat gesagt, das christliche Leben ist nicht leicht und auch nicht schwer. Das christliche Leben ist unmöglich. Und darüber musste ich so nachdenken und habe so gedacht, okay, der hat wirklich recht, das stimmt. Das christliche Leben ist unmöglich. Du kannst nicht als Christ aus dir selbst heraus leben und du wirst das auch nie. Und ich schaffe das auch nicht. Und auch dieses Ideal, dieser Standard von Gottes Liebe, wir werden es nie schaffen, das zu erfüllen. Nie aus uns selbst heraus. Weil es nur einen gibt, der christlich leben konnte, und das war der Christus selbst. Und auch der Apostel Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, ihr könnt es auch mitlesen, er sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und mit er ist Jesus gemeint. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also auch Johannes hat gemerkt, wir können die Liebe nicht produzieren. Wir können es nicht machen. Wir können uns nicht selbst liebevoll trainieren oder so ähnlich. Natürlich kannst du dich zu liebevollen Handlungen selber anfeuern. Ja? Du kannst dir vornehmen, okay, das nächste Mal lade ich jemanden zum Mittagsmahl ein. Ab sofort denke ich an jeden Geburtstag in der Gemeinde. Ab sofort grüße ich jeden, wenn ich zum Gottesdienst gehe. Ist alles schön, ist alles gut. Aber dieses Herz, das Gott sehen möchte, das kannst du dir nicht geben. Und Jesus möchte uns diese Liebe schenken. Jesus will uns das geben, damit wir es an andere weitergeben, damit wir einander auch lieben können. Ich vermute, dass sich vielleicht ein paar von euch jetzt auch denken, ja, ich weiß, Stefan, ja, habe ich schon so oft gehört, kenne ich doch. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich glaube es auch irgendwie, aber irgendwie fehlt mir da manchmal was. Und ich verstehe das total. Ich verstehe das. Ich glaube, dass wir manchmal auch ein theologisches Verständnis haben, was nicht direkt falsch ist, was aber vielleicht manchmal unvollständig ist. Und dieses Verständnis sagt, es steht in der Bibel, also glaube ich es und Punkt. Das ist nicht falsch. Das ist total gut. Und ich glaube, es gibt im Leben immer wieder auch Momente, wo wir Gott nicht erleben, wo wir nichts spüren. Und dann ist es total gut zu sagen, die Bibel sagt, Gott liebt mich und daran halte ich jetzt fest und fertig. Aber wenn mein ganzes Leben danach gelebt wird, ich finde, da fehlt irgendwie was. Lasst mich das vielleicht mit einem Beispiel erklären. Ich habe vor einiger Zeit eine Dokumentation mir angeschaut über das Leben von Jacques-Yves Cousteau. Kennt ihr diesen Mann? Sagt euch das was? Cousteau war ein französischer Taucher und Meeresforscher. Der hatte immer so eine rote Wollmütze, das war sein Markenzeichen. Und er wurde in einem Interview gefragt, Herr Cousteau, warum wollten Sie denn unbedingt tauchen? Und er hat gesagt, ich wollte mehr über die Ozeane lernen. Und der Interviewer hat gefragt, aber das hätten Sie doch auch alles aus Büchern lernen können. Warum wollten Sie denn unbedingt tauchen? Und er hat gesagt, wissen Sie, es gibt einen großen Unterschied zwischen etwas in einem Buch lesen und es selbst erleben. Und ich dachte, wow, das ist eigentlich so eine einfache Wahrheit, die uns allen klar ist, natürlich. Aber ich glaube, wir vergessen das manchmal. Oder Wir bleiben dabei stehen, dass das Buch das sagt. Lasst mich vielleicht noch ein anderes Beispiel geben. Denk bitte einmal an den schönsten Moment, den du bis jetzt in deinem Leben hattest oder den du dir erträumst für die Zukunft. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es deine Hochzeit zum Beispiel, die du schon hattest oder die noch kommt. Und jetzt stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt am Tag vor deiner Hochzeit, sorry, das klappt morgen nicht, du wirst nicht heiraten. Aber sei nicht traurig. Hier hast du ein Buch über Hochzeiten. Das ist doch auch was Schönes. Wäre das ein würdiger Ersatz? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil die Realität ist natürlich so anders als das, was das Buch sagt oder wie das Buch die Realität zu beschreiben versucht. Ich weiß, das ist uns allen klar, natürlich, aber ich glaube, manchmal vergessen wir das. Und auch die Bibel mit all ihren Aussagen über Gottes Liebe ist großartig. Ich liebe die Bibel, deswegen habt ihr so viele Bibelstellen heute. Aber auch die Bibel ist nur der Trailer, es ist noch nicht der Film. Die Bibel ist der Appetizer, sie ist die Speisekarte. Aber sie ist noch nicht das Hauptgericht. Versteht ihr, was ich meine? Die Bibel zeigt uns Dinge, aber Jesus möchte, dass wir das erleben. Jesus möchte, dass das in unserem Leben eine Erfahrung wird. Und ich glaube, dass das wirklich auch biblisch ist, weil Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, steht auch bei euch, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Merkt ihr, da ist bei dem Glauben noch ein zweites Element mit dabei. Wir haben die Liebe erkannt. Und dieses Wort erkennen, da wird im Griechischen ein ganz bestimmtes Wort benutzt. Und dieses Wort bedeutet allumfassendes Erkennen. Es bedeutet eine Sache intensiv wahrnehmen. Es bedeutet, eine Erfahrung machen mit etwas, ein Erlebnis haben mit etwas spüren, etwas fühlen. All das kann dieses Wort bedeuten. Ja, also Johannes möchte hier sagen, wir haben die Liebe Gottes erlebt und geglaubt. Und ich bin sehr überzeugt, dass wir solche Erfahrungen auch ab und zu mal brauchen. Natürlich gibt es Phasen, wo wir nichts spüren, wo wir nichts fühlen und wir machen trotzdem weiter und wir sagen, es steht in der Bibel, also glaube ich es. Aber nur so zu leben, ist mir persönlich irgendwie zu steril, zu wenig. Du magst das anders sehen, das ist meine persönliche Meinung. Die brennende Frage ist natürlich, wie kommen wir dahin? Wie bekommen wir solche Erfahrungen, solche Erlebnisse. Und ich glaube, dass auch Paulus sich das gefragt hat. Paulus hat ja im Neuen Testament viele Gemeinden gegründet und er war für viele junge Christen, man könnte sagen, verantwortlich für ihre geistliche Entwicklung. Und er hat sich auch bestimmt gefragt, was hilft denn jungen Gläubigen, damit sie in der Liebe wachsen können? Und wenn man durch seine Briefe geht, dann findet man immer wieder Aufforderungen, wo er einfach zur Liebe auffordert und sagt, zum Beispiel, dient einander in der Liebe. Und zwischendrin betet er immer wieder auch für diese Gemeinden. Und er betet ganz bestimmte Gebete im Zusammenhang mit Gottes Liebe. Und diese Gebete, die möchte ich exemplarisch mal mit euch anschauen. 1. Thessalonicher 3, Vers 12, könnt ihr auch wieder mitlesen. Da betet Paulus und sagt, euch aber lasse eure Disziplin wachsen und üben. Nee, Moment, nochmal. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Wer bringt das Liebeswachstum? Der Herr. Wer lässt überströmend werden in der Liebe? Der Herr. Es kommt nicht von uns, es kommt von Gott. Und Paulus betet, Gott, mach das. Gott, schenk du das Wachstum. Okay, es gibt noch einen zweiten Brief an die gleiche Gemeinde, 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Anscheinend hatten die das noch nicht ganz kapiert mit der Liebe, deswegen noch ein zweiter Brief. Da schreibt Paulus, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes. Wer lenkt unsere Herzen zu Gottes Liebe? Machen wir das? Der Herr macht das. Epheser 3, Vers 19. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Okay, also Paulus betet für die Gemeinden immer und immer wieder, Gott, du musst es machen, Gott, du musst den Job machen. Wir kapieren das nicht mit der Liebe. Zeig uns deine Liebe. Gib uns Erkenntnis, gib uns Offenbarung. Was heißt das? Und ich glaube, wenn Paulus das gebetet hat für die Gemeinden, dann sind diese Gebete auch gut für uns. Wir brauchen, denke ich, diese Offenbarung, diese Erkenntnis auch von Gottes Liebe. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein paar praktische Hinweise mit auf den Weg geben. Manchmal sind Christen ein bisschen irritiert oder verwirrt, was so diesen Gegensatz Gnade und eigenes Tun angeht. Vielleicht kennt ihr das auch. Naja, auf der einen Seite heißt es immer, es ist alles aus Gnade, es wird uns von Gott geschenkt. Und auf der anderen Seite heißt es, naja, aber wir sollen auch dies machen und das machen und jenes machen. Das verstehe ich irgendwie nicht, das kann ich nicht zusammenbringen. Wie ist das denn jetzt genau? Wie wachse ich denn jetzt in der Liebe? Wie geht das vonstatten? Und ich möchte euch gerne nochmal an das erinnern, an die vorletzte Predigtserie, die wir hatten. Da ging es um die Frucht des Geistes. Vielleicht könnt ihr euch noch an ein paar Folgen erinnern. Die erste Auswirkung der Frucht des Geistes war die Liebe. Genau. Und ich finde es interessant, das Ding heißt nicht die Frucht deiner Anstrengung, es heißt die Frucht des Geistes. Also wer lässt diese Frucht wachsen? Der Heilige Geist. Und ich finde es auch spannend, es heißt die Frucht. Natürlich ist das nur ein sprachliches Bild, da geht es jetzt nicht wirklich um Bananen und Äpfel, sondern es geht um etwas, was uns Gott dadurch verdeutlichen möchte. Früchte wachsen ja normalerweise an Bäumen oder Büschen. Ne? Jetzt ist meine Frage an euch, tut ein Baum etwas, um Frucht zu bringen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Kann man unterschiedlich sehen. Was tut denn ein Baum, um zu wachsen? Steht der die ganze Zeit da, ich muss wachsen, Wachstum, Nein, natürlich nicht. Welche drei Punkte muss ein Baum beachten, um zu wachsen? Oder welche fünf praktischen Anwendungsschritte muss ein Baum berücksichtigen, um zu wachsen? Und welche sieben geheimen Schlüssel muss ein Baum kennen, um zu wachsen? Und welche 10 Core Beliefs und Key Aspects muss ein Baum kennen, um zu wachsen? Nichts davon. Macht er alles nicht? Also in diesem Sinne tut ein Baum im Wesentlichen nichts, um zu wachsen. Aber von einer anderen Seite betrachtet, tut er vielleicht schon etwas. Der Baum ergibt sich hin. Er setzt sich seiner Umgebung aus. Der merkt einfach, okay, hier oben gibt es Luft und Sonnenlicht, hier unten gibt es Erde und Wasser und ich gebe mich dem hin, ich setze mich dem aus. Der schiebt bewusst seine Blätter zum Sonnenlicht, der schiebt bewusst seine Wurzeln dahin, wo die Nährstoffe sind. Mehr macht er nicht und dann wächst er. Und ich glaube, so können wir das auch betrachten für uns als Christen. Du sollst nichts tun im Sinne von, du musst dir etwas erarbeiten, aber wir setzen uns Gott aus. Wir setzen uns seiner Liebe aus und dann wachsen wir. Wie machen wir das? Wie können wir uns aussetzen? Wie geht das? Indem du zum Beispiel Verse über Gottes Liebe nimmst und du gehst mit diesen Versen schwanger. Du nimmst diese Verse in dein Herz und du sinnierst darüber nach. Du sprichst es dir vielleicht heimlich vor, wenn du zum Beispiel an der Kasse stehst, im Supermarkt bei Lidl. Und du sprichst innerlich, Gott, du hast gesagt, du liebst mich. Was heißt das? Was ist das? Was meinst du damit? Und du kannst diese Gebete beten, die auch Paulus gebetet hat. Gott, lass es mich verstehen. Gib mir Offenbarung. Lenke mein Herz zu deiner Liebe. Was meinst du damit? Und das machst du so lange, bis du es erlebst. Bis du das erfährst, bis das für dich eine Realität geworden ist. Ja, wir sind schon mit der Zeit etwas fortgeschritten. Vielleicht noch ein Hinweis an euch. Konzentriere dich nicht so sehr auf dein Liebesdefizit. Konzentriere dich mehr auf Gottes Liebesüberschuss. Natürlich, wenn wir im Alltag versagen und scheitern an der Liebe, es ist so leicht, sich selbst auf den Kopf zu schlagen und zu sagen, ach, ich Idiot, schon wieder bin ich ausgerastet, schon wieder bin ich explodiert, konnte meine Gefühle nicht im Zaum halten und so weiter. Aber wenn du dich zu sehr auf dich und dein Versagen konzentrierst, dann hörst du auf, dich Gott auszusetzen. Du setzt dich dir selbst und deiner eigenen Verdammnis aus und das bringt dich nirgendwo hin. Ja, also schau mehr darauf, was Christus für dich hat und seine Liebe. Ja? Für einen Baum macht es auch keinen Sinn, wenn er sagt, ach, ich habe so wenig Blätter und meine Früchte sind so mickrig und meine Wurzeln sind so klein. Am besten höre ich auf, mich der Sonne entgegenzustrecken. Nein, natürlich nicht. Gerade jetzt, wo der Baum klein und krüppelig und unschön ist, gerade jetzt muss er sich der Sonne aussetzen, damit wieder neue Kraft, neue Energie reinkommt und er wachsen kann. Versteht ihr das? Ein paar verstehen es vielleicht. Okay. Gut. Ich bete noch für uns. Jesus, ich danke dir. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Jesus, dass deine Liebe alles übersteigt. Jesus, danke, dass deine Liebe nicht so schwammig und so wechselhaft und so klein und so schwach ist. Deine Liebe ist stark und die ist konstant und die hält an und die kann wirklich tragen. Die macht wirklich einen Unterschied im Alltag. Jesus, wir wollen, dass das nicht nur in unserem Kopf drin ist. Es ist gut, deine Liebe zu wissen, aber es ist auch wichtig, deine Liebe zu erleben. Und du willst uns das schenken. Herr, hilf uns, danach weiter zu fragen. Jesus, wir wollen uns dir aussetzen, fortwährend, damit diese Frucht wachsen kann in unserem Leben. Danke, Herr, dass du das alles ermöglichst. Danke, dass du unser Leistungsträger bist. Danke, Jesus, dass du die Liebe schenkst in unserem Leben. Herr, wir preisen und wir loben dich dafür. Amen.